Der Schauhuttenberger wurde letztendlich erfunden von Hans-Joachim Müller-Vondei und von Werner Butsche, zwei Legenden der Schauhut, beides Redakteure.
Ah, okay.
Und die haben dann angefangen, eben in 60, 70 mühevollen Stunden ohne Pause. Andere haben den Schweiß abgetupft oder für Axel Frisch gesorgt, haben dann eben diese Legende kreiert. Und die war während mehrerer Funkausstellungen, jedes Jahr aus Neue, war die dann tatsächlich eine Spezialität, die du in der Todeszelle im Schweizer Hof sozusagen unter der Hand serviert bekamst. Du musstest vorher allerdings beweisen, dass du gesund bist und
ja,
einen Attest möglichst, genau.
Fieber messen.
So genau. Ja. Ja. Fieber, ja. Ja, also es ist ein bisschen Vorläufer von Corona, so ein bisschen.
Ja. Ja. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht nur die Hälfte aller Zuhörer, die uns gerade hören, das Wort Stress weniger googeln als das vorhin beim Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump der Fall war. So, dann wäre mein Ziel schon erreicht. Er guckt mich an, ist egal, ich beginne mit meinem Opening.
Ist das dein Intro?
Nein, mein Intro geht
das
so.
Gibt's gar
pass
nicht.
Auf. Pass auf, angelehnt an die Zeit.
Ja.
Wir sind's, die Zonis der Herzen. Wir operieren auf ganz schmalem Grenzstreifen zwischen geht so und geht gar nicht. Hier ist überhaupt der einzige Podcast, an dem Leute mitmachen, die die DDR noch erlebt haben. Carlo. Hier ist die Grauzone, der Podcast zum Mitropa-Service. Wir haben euch vermisst. Friendship. So.
Wir haben euch auch lieb irgendwo. Weil wir senden ja nicht einfach, obwohl wir Grauzone sind, in eine graue Zone, sondern wir wissen ja, dass wir bei euch leuchtenden Herzens jederzeit willkommen sind. Zumindest ich weiß das, ich bin ja ein maßlos arrogantes Schwein, aber ich freue mich immer darauf, auf zwei Dinge, Steffi. Einmal, dass ich dich sehe.
Aha.
Eine Woche ohne dich ist nicht so einfach.
Ist wie fast wie
ja,
fünf Tage, noch mehr
nein,
schlimmer
nein,
als fünf
ist
Tage
nicht,
ohne mich.
Nicht so einfach, weil ich würde sonst eventuell Rührung zeigen, die ja behalte ich in mir drin. Und zum anderen macht das einfach tierisch Spaß. Du hast eben auch gesagt, mit der DDR erleben stimmt ja nicht. Obwohl, die Nach-DDR habe ich erlebt. Die DDR als solche, als grauenvolles Werk von verblendeten Menschen über Jahrzehnte lang gehegt und gepflegt, die kannte ich ja wie alle nur von außen.
Ja.
Aber als die Mauer aufging, genau, da habe ich dann hier und da eine Donnerwetter an der breite Spur hinterlassen. Das
eine
ist
Duftmarke hinterlassen.
Ja,
aber du hättest Ostfernsehen gucken können. Das
ich hätte
ja
Ostfernsehen, habe ich auch verdient gemacht, ja, weil Eduard Schnitzler war ja der schwarze Graf, der schwarze Mann. Und der ja Vicky van Kampen, meiner damaligen Partnerin in der Show, wo ich rede, ist von den 70ern, Anfang der 80er, und mir als Einzigem eben Dinge ans Zeug gepflegt hat ohne Ende, weil wir eben am Ende der Schaubude Grüße in die DDR geschickt haben.
Ja.
Und die kamen dann über Rumänien und Jugoslawien und Spanien irgendwann zu uns nach Hamburg,
ja,
mit wochenlanger Verspätung. Und Schnitzler hat dann gesagt, dass diese, da durften schon einige westdeutsche Künstler einreisen in die DDR, aber Vicky van Kampen und ich nicht, weil wir eben so verhasst waren in den Augen
ach so
des Schnitzlers.
Ja.
Eduard von Schnitzler ist wirklich eine Kotzbrocken par excellence gewesen.
Konnte ich gar nicht, siehst du, aber das meinte ich.
Da warst du nur gar nicht geplant, Süße, glaube ich. Da warst du ganz klein und ganz niedlich und hast wahrscheinlich noch, ja, so lange ist das her.
Es ist unfassbar lange her.
Ja, 50 Jahre.
Und
oder
40
oder so.
Ich dachte, es wäre alles gesagt und ich habe mich bemüht, das Thema 30 Jahre deutsche Einheit schon im Intro zu verbraten, weil im Moment wirklich sehr viel gesagt wird über die deutsche Einheit. Aber wir kommen nachher nochmal drauf. Aber das soll auch eine Überraschung für dich sein. Ich fange mal mit einem anderen Thema an, mitten unter uns. Jesus, GZUZ.
Ja.
Soll ins Gefängnis.
Ja. Heute in der Hamburger Morgenpost auf dem Titel, er ist wirklich, also als der liebe Gott sichtbare Intelligenz verteilte, war er auf dem Klo.
Ja.
Er konnte nicht die Hand heben und sagen, gib mir auch ein bisschen was.
Weil, wahrscheinlich.
Unfassbar, ne?
Ja.
Unfassbar.
Mir hat sehr gut gefallen, dass der, wie der Richter ausgeteilt hat. Also er hat sowas gesagt wie, sie sind ein Sozialrüpel und jetzt kommt der Gangster-Rapper. Er hat sowas gesagt, also Jesus hat dann gesagt, selber. Du aber auch.
Ja, so. Ja, sie auch.
Immerhin hat gesiezt. Ne? Und
ja,
ich habe auch mitbekommen, dass der Verteidiger richtig einen reingestellt bekommen
beide
hat.
Beide, ja.
Also der Richter hat gesagt, ihre Verteidigung war scheiße.
Ja, genau. Also und sie haben ja nicht nur Dinge versenkt, die eigentlich gar nicht versenkbar waren, sondern sie haben als Hauptschiff ihren Mandanten versenkt. Der geht in den Knast jetzt.
Naja, mal gucken, die gehen ja nochmal in die
Berufung. Ja, ich bin sicher, dass er dran ist. Weil wer eben so wirklich mit dem Sozialstaat Schindluder treibt und anderen auf die Fresse haut und Drogen nimmt und eben so unfassbar ordinäre Scheißtexte ablässt. Ich verstehe die Fans nicht, aber ich darf die Fans nicht angreifen.
Nee, sag mal vorsichtig, vielleicht gibt es Schnittmengen.
Ja, ja,
vermutlich
logisch,
eher klein.
Ja, aber logisch, ja, genau. Ja, genau. Aber dennoch.
Also ich glaube, das ist ja immer so eine Art von Aufbegehren, von sich abgrenzen in der Pubertät. Wo soll man da noch anfangen, wenn die alle so fresh sind, die Eltern und Großeltern wie du? Wo will man sich da noch abgrenzen?
Ja, vielen Dank. Ja.
Ne? Und, ja. Aber Christopher Posch heißt dieser Anwalt. Das ist ja dieser RTL-Anwalt. Mhm,
Vollbart und Kettenraucher.
Ist er?
Ja.
Kennst du den?
Nee, und eine Rolex. Habe ich heute gesehen. Also in mehreren Gazetten heute Morgen schon. Er sieht so ein bisschen aus wie Bruce Willis mit Bart und gibt sich wohl auch als kämpferische Natur. Aber ich habe den Prozess nicht nur bei uns im Radio, sondern auch durch ständige Berichterstattung, auch sonst in den Medien, den Printmedien verfolgt. Er macht so auf, an mir kommt keiner vorbei. Und ich glaube, er ist so die mittlere Klasse von Anwälten, sag ich mal.
Aber ich möchte nicht in seiner Haut strecken, denn die 187 Straßenbande ist groß.
Ja.
Schreck vielleicht auch vor nicht zurück. Mir ist es eigentlich egal, ob der Jesus der Drogen dabei hat, Waffen oder. Naja, nicht egal ist mir, wenn er eine Frau schlägt.
Ich wäre sofort reingegrätscht, weil egal sein kann dir das.
Nein, aber was mir wirklich wichtig ist, dass er ein Role Model ist für eine noch formbare Generation. Und ein Bild von Frauen und Menschen entwirft, das so verachtend ist. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und dafür ist man eine Runde Knast. Ist ja auch nicht seine erste Runde Knast. Er hat ja da schon einiges erlebt. Ja. Und wahrscheinlich wird er aber hinter schwedischen Gardinen auf Händen getragen. Also er wird jetzt nicht als Kinderschänder.
Nein, mit Sicherheit nicht. Nein, das weiß man ja, dass das Kinderschänder und andere Verbrecher eben sehr schwer haben im Knast. Er wird als very welcome empfangen, mit Sicherheit.
Schönes Foto übrigens auf der Insta-Seite von Jesus. Mike Krüger ist auch mal einmal mit ihm drauf.
Ach, guck an.
Ja, guck mal, alter Freund. Ja. Und unser Freund Kalle Schwensen hat sich auch schon bemerkbar gemacht und hat gesagt, oh, ein bisschen übertrieben. Also eher.
Ach, war Kalle nicht so dafür, dass er in Tank geht oder was?
Nö, man kennt sich ja wahrscheinlich auch.
Ja, logisch. Ja, klar. Ich habe eine Überraschung für dich.
Ja.
Du bist für mich ja wirklich, Steffi, was die Social World angeht, ganz ausgeschlafen. Es gibt seit vorgestern Morgen, gibt es auf YouTube einen Song, der rauf und runter läuft. Und zwar möchte ich auf den jetzt mal wirklich ganz dezidiert eure Aufmerksamkeit sind. Hier ist übrigens der Podcast mit Steffi Banowski und Carla von Tiedemann dazu nebenbei. Wir haben es noch gar nicht gesagt, hallo Leute. Und das ist Peter Kirchberger. Peter Kirchberger ist Urrocker, ist Schauspieler, war früher Francie of the Fireballs, also in meinem Alter ein bisschen drunter. Und hat als Kirchberger Holiday in Germany einen Song gemacht, einen Mutmach-Song. Aber sowas von unfassbar komisch, weil er sagt, die Arschsteckstimmung und das alles geht ihm so auf den Keks. Das ist ein Trio und das muss man sich anhören. Du findest
Holiday
das
in Germany.
Holiday in Germany, Peter Kirchberger und die, wie nennt er sich, die Beatles. Also Beat und dann neues Wort Hills. Beat Hills und die Beatles. Und Peter kann gigantisch singen und das ist also voller Ironie. Ganz großes Kino. Reingucken mal bei YouTube und Holiday in Germany und du lachst dich schlapp. Das nebenbei.
Dass du hier nochmal einen Link-Tipp raushaust.
Hallo?
Ne?
Hallo?
Also bitte? So weit sind wir schon. Da mache ich mal einen Haken an.
Du kriegst mich doch erwachsen.
An deine digitale Evolution.
Ja.
Teil 1 geschafft.
Ja, siehst du.
Mich hasse auf jeden Fall. Aber du bist gut drauf, weil der HSV steht auf Platz 1 der Tabelle. Ja. Es ist schon zweiter Spieltag. Carlo.
Lass es uns genießen.
Ja, lass es uns genießen. Mich erinnerte das direkt an einen Satz, der bei meinen Familienfeiern, so wenn der dritte Asbach-Uralt auf dem Tisch stand, damals in Oberhausen. Und sagte immer irgendjemand, weißt du, Stefanie, damals, als die Bundesliga angefangen hat, ne, da war Rot-Weiß-Oberhausen auf V1.
Ja,
das genau. Hat man immer erzählt. So ähnlich ist das mit dem HSV, wobei der ja immer einen ganz guten Start hinlegt. Hinten raus, sag mal, fasert es meist etwas aus.
Du musst es mit dir erzählen. Wir wollen ja im Verlauf dieser wunderbaren Podcast-Ausgabe auch über Karl-Heinz Rummenigge reden, weil du gerade Asperger Uhrhals erwähnst. Was ich gar nicht wusste, habe ich heute Presse genommen. Kalle trinkt vor jedem Spiel seiner Bayern einen Cognac.
Habe ich auch gelesen. Ja, das war das irgendwie geil. In einem Bild-Podcast. Hatte
ja,
das
geil. Ja, finde ich geil.
Der übrigens das sehr schlecht ist, leider.
Ich habe leider noch nie.
Ja, ich weiß, du warst. Okay. Ist egal. Ich wollte noch ein paar Fun-Facts zum heutigen Tag, weil heute ist der 1. Oktober, wenn es hier ausgestrahlt wird. Das heißt, es ist dein Geburtstagsmonat, Carlo. Wir können jetzt rückwärts zählen. Und heute vor 155 Jahren wurden die Kohlenhydrate, sagt man, glaube ich, entdeckt. Ein schwarzer Tag für uns beide. Wer war das denn eigentlich
schon wieder? Brotnudeln, Kartoffeln, Obst und so weiter ist ja gar nicht so mein Ding. Aber ich finde sie so als Energielieferanten sitzen natürlich unabdingbar.
Ja.
Wenn ich allerdings höre, dass Leute, die wie ich, machen wir gerade so eine völlig idiotische Diät machen, das ist eben nicht normal, belasten mit irgendwelchem Zeug, was sie da reinrubbeln, dass man überhaupt diese Energiesteine weglassen kann, das machen ja viele.
Ja.
Und dass man dann auch auf zwei Beinen geht und die Luft atmet und nicht tot umfällt. Weil wie wichtig die sind, diese Zuckermoleküle und die Treibstoff für Muskel und Gehirn, du merkst.
Hast du Bioleistung oder was?
Bitte dich.
Jetzt haut er aber einen raus.
Ich bitte
ja, finde ich gut.
Hallo.
Ich hatte ja Hauswirtschaftswissenschaften. Da
warst du auch dabei, natürlich. Klar.
War ich auch dabei. Ja.
Also nur, wenn du Muskel und Gehirn hast, dann ist...
Dann ist was.
Der Blick von dir geht jetzt wieder über meine linke Schulter in die weite Ferne, weil ich wollte gerade auf mich zu sprechen kommen. Ich gehöre nicht unbedingt zu den Leuten, die Muskel und Gehirn täglich offenbart. Aber für mich ist Kohlenhydrat etwas sehr Heiliges.
Also wir sind Kohlenhydrate-Fans.
Ja, 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 geil.
Finde ich gut.
Ja, geil. Ja.
Also meine Mutter hat damals immer so Kohlenhydrate weggelassen. Atkins-Diät hieß das. Ich glaube, da ist man aber auch sehr eng mit der Toilette. Also.
Apropos.
Du hast ja heute auch Darmprobleme. Hast du ja schon bestellt.
Wir wollen gleich das Thema wechseln.
Und dann beginnt heute die Heizperiode. Da freue ich mich immer. Das ist für mich immer so ein Switch. Also ist immer so ein Hausfrauending. Für mich beginnt der Herbst immer, wenn man die Wäsche nicht mehr raushängen kann. Das ist für mich immer ein trauriger Tag. Aber ab heute kann man die wieder auf die Heizung legen, wenn man es eilig hat.
Wusstest du, dass die Heizperiode im Mietvertrag verankert sein muss?
Ja, glaube ich schon.
Und zwar per Datum. Ja. Was ich eigentlich unfassbar finde. Weil wenn es jetzt eher kalt wird.
Ah, oh, hast du Pech gehabt.
Wahnsinnig. Da musst du dich mit dem Hausbesitzer in irgendeiner Form einigen.
Und dann musst du unten zum Dönermann und dich an den Spieß stellen. Sowas muss man dann halt.
Was ich kann, das wollte ich noch ganz kurz, bevor du weiterredest, falls du noch Zeit hast, weil ich jetzt einen Durchgang mache. Kannst du einen Heizkörper entlüften? Wahrscheinlich nicht. Pass auf, ich kann es.
Das muss man doch mit so einem Schräubchen. Da gibt es doch immer, das sucht doch den Schlüssel, sucht man doch jedes Jahr, oder nicht?
Nein, du nimmst einen Rotenberger Sanitärkreuzschlüssel.
Ja.
Mit THW und DRK, Stempel drauf, also wegen der Spurenbeseitigung. Oder eben, was wir Fachleute machen, also zum Heizlüften nimmst du ein Dönges Sanitär-Kombi-Kreuzschlüssel, verchromt mit 36 Funktionen. Und dann bist du der Lüfter in der Familie. Das soll ich nicht mal nur sagen.
Ja, recht hast du. Aber für jemanden, der noch nie im Baumarkt war...
Bin ich dafür, bin ich ein Oberschlauer.
Absolut, ne? Hast du ja angelesen. Aber das... Muss man doch nur, wenn man eine Ölheizung hat, oder?
Das weiß ich jetzt wieder
Bullshit.
Nicht. Aber
eine Kleinigkeit.
Nein, ich bitte dich.
Du entlüftest auch den Kamin.
Ich bitte dich. Ich weiß noch, dass mein Vater war über 80. Papa ist ja 101 geworden, alter preußischer General. Und wir wohnten in einem Haus in Wentorf bei Hamburg und der hatte noch mit über 80 Jahren Kohleheizung. Das war Anfang der 50er Jahre, 52, 53. Und Eierkohlen, diese kleinen, eben von unten immer hochgeschleppt. Und ich wollte ihm immer helfen. Und da hat er gesagt, das ist Männerarbeit. Und hat das eigentlich gar nicht so gemerkt, dass er, ich war 9 oder 10, aber trotzdem war das immer so ein kleiner Stich. Ich hätte die Kiepe gar nicht tragen können, diese Eierkohlenkiepe. Aber das ist gerade jetzt so ein Bild vor Augen mit Ölheizung und eben rein in diesen offenen, dann das Feuer angemacht mit Holzscheiten und da die Kohle drauf und da wurde die Heizung, die Wohnung so langsam warm. Das waren Bilder, die gerade im Kopf entstehen. Toll.
Hat das nicht gestunken?
Wahnsinnig, klar. Ja. Und er wurde mit einer Zeitung so gefächert, dass der Rauch sich weiträumig, also weit, wir hatten drei Zimmer, in den drei Zimmern gleichmäßig verteilt, da wurde gelüftet, da hatten wir alle drei eine Lungenentzündung und eine Erkältung, aber es war toll, fröhlich.
Ich wollte dir noch erzählen, dass die Mauerassel das Höhlentier des Jahres ist, das nur so,
ja,
aber mich hat es mitgenommen, es gibt kein Assel-Emoji im Handy,
ja,
also
ja,
zumindest nicht in der Standardausgabe.
Bei mir assoziiert das Wort Assel eine Geschichte. Ich habe mal bei der Freiwilligen Feuerwehr Assel im Großraum Stade, gibt es eine kleine Dorfgemeinschaft Assel, habe ich mal Apfelkorn aus einem vorher schon getragenen Feuerwehrhelm getrunken, weil also da war noch die Haare des Besitzers drin, aber ich hatte eine Wette und habe dann ganz viel Apfelkorn aus diesem Feuerwehrhelm getrunken. Da war ich Moderator noch bei einem anderen Sender und habe dann irgendwie eine Wette verloren. Und dann haben die mich mit diesem Apfelkorn im Feuerwehrhelm, schöne Grüße nach Apfel, abgefüllt.
Die Durchschnittsgeschichte eines Carlo von Tiedemann endet im Vollrausch.
Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Und dass ich dann so normal geworden bin.
Ja, man wundert sich.
Weißt du, ne?
Wie intelligent du wärst, wenn
da
du nicht so viele Zellen auf der Strecke gelassen
ja,
hättest.
Ja, Muskel und Gehirn, du erinnerst dich.
Ja, an mich. Und dann ist noch Internationaler Tag der Ballonkünstler. Und das ist für mich ein Handwerk, das mich immer fasziniert bis fassungslos daneben stehen lässt. Das sind diese Leute, die aus diesen Ballons so Dackel machen oder wenn sie gut sind, auch so eine Heckler und Koch oder so für so ein Kleinkind. Und das ist kein Ausbildungsberuf, das kann jeder machen, ist aktuell auch eine Branche allerdings in der Krise. Es sei denn, in Hamm, da läuft das im Moment noch ganz gut mit dem Ballonkünstler, ist ja mal an Partys angebunden.
Bevor du das Thema wechselst, komme ich noch mit
dem Ballon. Hast du noch, ja?
Ich bitte dich.
Hast du da Erfahrungswerte?
Ich bitte dich. Der Mann heißt Jeff Brown und er hatte diesen kuriosen Feiertag erfunden. Immer der erste Mittwoch im Oktober ist unter anderem der Ballonfeiertag.
Ist doch Donnerstag.
Ja, in diesem Fall ist es immer der erste Mittwoch gewesen. Wir tun mal so, als wenn Donnerstag ist. Und der hat tatsächlich dafür gesorgt, dass ganz viele Kuriositäten als festes Datum weltweit gefeiert wurden. Unter anderem auch den Ballontag, den Ballontag. Und dazu möchte ich nur ganz kurz sagen, dass heute auch ein anderer Feiertag ist.
Ja,
da wirst du wahrscheinlich mich jetzt sehr fragend angucken. Heute ist der Tag des südvietnamesischen Ziehhundes.
Was macht der?
Ich wollte
einfach
sagen,
nur so.
Ich habe keine Ahnung, ja. Also ich versuche auch gar nicht, ihm vorzustellen, heute ist der Tag des südvietnamesischen Ziehundes.
Weißt du, was uns auszeichnet, dass wir jetzt keinen Gag machen über asiatische Gerichte und Hunde?
Da sind wir durch mit.
Ja, sind wir durch.
Ja.
Das haben wir lange hinter uns
Scheiße,
gelassen.
Ja. Hätte ich mir ja vorstellen können.
Angela Merkel hat gestern, vorgestern, wenn ihr es hört, auf den Tisch gehauen und hat gesagt, so, jetzt auf Feierabend, ihr schlingelt. Jetzt fahren wir nochmal alles auf Null. Kostet Geld, wenn man sich nicht als Mickey Maus oder als, du machst es ja gerne, als Veronika Ferris in so Listen einträgt. 50 Euro, nur bei dir in deinem Bundesland ja sogar 1000. Findest du es gut?
Womit mit Recht, natürlich.
Ja.
Natürlich. Logisch.
Aber
Strafe tut weh, logisch.
Kannst du mir erklären, wie man dann da dem nachkommen möchte, dass, weil wenn du dich einmal als Veronika Ferres oder als Prinzessin Lilifee eingetragen hast, wer muss denn dann die Strafe zahlen, wenn du gar keine...
Beide.
Veronika
Ferres. Veronika Carlo muss, ich würde dann in die Tasche kommen müssen und auch der Wirt.
Ja, aber wie, aber wie kriegen die dich denn? Also du musst ja dann doch dabei erwischt werden, ne?
Wenn man,
nachher in der Nachverfolgung wird das ja schwierig.
Wenn man dem Vollidioten, in diesem Fall mir, meine Haper werden würde, das hast du völlig recht, man muss erstmal dahinter kommen. Wer hätte da als Monika Ferres unterschrieben? Wenn du ihn kriegst, dann bist du dran. Und ich sage immer wieder, mit Recht.
Ja, es ist auch scheißegal, wenn du dich dran hältst, ob du 50 Euro oder 1000 Euro zahlst.
Völlig scheißegal.
Wenn du dich dran hältst, dann hältst du dich dran.
Völlig scheißegal, ja.
Hast du die Pressekonferenz gesehen? Ich glaube, Söder sah so aus, als hätte er eine kleine Sektflöte auf dem Tisch. Aber guck das einfach nochmal nach.
Doch, also dieser Riese, der ist, glaube ich, 2,50 Meter.
Ja.
Ne? Unfassbar.
Aber meinst du, das war ein großes Glas und bei ihm
natürlich.
In der Hand saß einfach so. Das kann natürlich sein. Außerdem darfst du nur noch 25 Leute oder 50, je nachdem, pro Party einladen. Da kommt die Kölner SPD natürlich schon im
Also bei mir kannst du gar keine offenen Türen einrennen, weil all das, was strenger wird, findet bei mir mit einem Kopfnicken statt.
Mhm.
Ich finde es toll, weil wir sind schon wieder so unfassbar locker dabei und wir müssen wieder ein paar mit Peitschenhiebe in die Kniekegel kriegen, weil sonst kriegst du die Scheiße nie weg. Das ist für mich, ich habe schon wieder den Wutkoller. Ich will mich jetzt auch, oh Mann.
Ja, spar dich auf.
Ja, genau.
Spar dich auf für
2000 Euro, 5000 Euro und gleich kassieren, das wäre geil. So, du bist dran.
Mich entspannt das auch immer, wenn Angela Merkel kommt und auf den Tisch schaut, dann habe ich immer das Gefühl, das läuft jetzt. Jetzt aber. Und es hat mich aber dazu inspiriert, zu überlegen, was Mütter sagen, wenn sie auf den Tisch schauen. Und ich habe die schönsten Mutti-Sprüche für dich rausgeholt. Willst du ein paar hören?
Unbedingt. Während du, ich muss eher mal.
Klassiker meiner Mutter war immer, Stelle markieren und beim nächsten Waschen berücksichtigen. Ich habe dir mal ein bisschen Platz geschaffen, das heißt, bei dir sieht's aus wie Sau. Oder nimm dir einen Apfel. Oder nicht gleich jetzt. Oder ist mir egal, was die anderen dürfen. Man findet sich da ja auch wieder.
Natürlich, hin und Mann.
Wird auch Zeit, dass die Schule wieder losgeht.
Ja.
Wenn Mütter das sagen, dann was. Oder wohlwollend, dann nimm wenigstens was mit.
Ja, schön.
Untermalt mit einer Tupperdose häufig. Weil ich das gesagt habe, zum Beispiel. Oder sag ich häufig, ich bin auch müde.
Ja.
So. Da habe ich dran. Hast du einen Lieblingsspruch?
Oh ja.
Ja, natürlich.
Ich bitte dich. Ich bin allerdings mehr auf die Mutter-Schiene gekommen. Du weißt ja, Mutter war in der Zeit lang ganz schwer gefragt. Mutter.
Ach du mal, Mutter-Witze?
Deine Mutter ist so arm, dass sogar die Enten sie mit Brot bewerfen. Oder zum Beispiel, deine Mutter ist so fett, immer wenn sie mit High-Heels ausgeht, kommt sie mit Flip-Flops zurück. Verstehst du? Oder zum Beispiel, deine Mutter bestellt sich oft gleich zweimal das All-You-Can-Eat-Menü. Oder deine Mutter ist so fett, das Foto von der ersten Schulklasse druckt immer noch. Das ist das Geile. Oder deine Mutter arbeitet bei Aldi im Drehkreuz.
Ja, ist schön, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das ist, hat die Blondinenwitze abgelöst, ja. Ist aber deutlich besser.
Ja, genau, genau.
Carlo, wir müssen was aufarbeiten von der letzten Woche, weil der Schaubudenbagger.
Ja, das ist Quatsch.
Da gab es genau. Viel, also Verwirrung, also Interesse auch, Verwirrung auch. Und ich habe einem Kollegen von uns, einem erweiterten Kollegen von uns versprochen, weil du ja nicht dem Alkohol mehr so zugetan bist, du hattest deinen Spaß, den Schaubudenbagger vielleicht auch begleitet von einem Film, den auszuprobieren. Jetzt hat uns aber, also kannst du nochmal erklären, was wer letzte Woche nicht gehört hat, der Schaubudenbagger. Wir kamen über Gabi Dohm drauf.
Ja, der Schaubudenbagger Gabi Dohm war unter anderem eine der Betroffenen, die ihn dann tatsächlich ohne der Ohnmacht sich hinzugeben getrunken hat. Stadthalterin nach wie vor Monika L. von der Plattenfirma Riola.
Sie sind dem jetzt aber schon näher gekommen.
Die sieben geschafft hat, genau. Ja, als Frau eben hat alle Männer hinter sich gelassen. Und wenn es einer wissen muss, bei all den Klugscheißern, die versuchen, sich das einzumischen, dann bin ich es, weil ich dabei war, als er entstand. Er entstand in der sogenannten Todeszelle, das war die Bar im Schweizer Hof in Berlin.
Ja, tatsächlich, das habe ich gelesen.
Dorint. Ja, Schweizer Hof.
Ja, mittlerweile ist es ein Dorint.
Ja, früher Schweizer Hof und zwar unten, auch genannt Todeszelle. Und da haben wir während einer Nacht von Montag auf Mittwoch, in der Nacht von Montag auf Mittwoch, haben wir diesen Schaubudenbagger. Und jetzt habe ich tatsächlich recherchiert, ich habe rumtelefoniert, es gibt ja noch tatsächlich Menschen meines Alters, die das miterlebt haben, die nicht eben dahingesicht sind. Der Schaubudenbagger und damit Punktum Ende aus vorbei besteht aus einem doppelten Fernet Branca.
Ja.
Nicht Menta, darüber lachen wir uns tot. Einem doppelten Fernet Branca, dann einem doppelten Himbeergeist, einem einfachen Pono und einem Hauch von Champagner obendrauf. Und das ist Ende der Durchsage. Keine Widerworte mehr. Tiedemann hat das Evangelium verkündet. Das ist der Schaubudenbagger. Punkt. Wir sind durch.
Naja, aber damit muss man Arnoldejon, so heißt der Hörer, der uns geschrieben hat, im Prinzip recht geben, weil er hat uns das so geschrieben. Magenbitter, Pernod, Himbeergeist und Sekt.
Ja, ist so die Richtung.
In dem
so.
Artikel, wir müssen dann mal ganz kurz über den Schweizer Hof reden, in dem Artikel wurde der Schweizer Hof auch erwähnt und der Erfinder, der Urheber, wird hier genannt und zwar soll das der Ex-Ehemann von Gitte gewesen sein.
Völliger Quatsch, Jo Geißler.
Jo Geißler, ich dachte, Pitt Weyrich waren die in
der Völliger Quatsch.
Wer war es denn dann, du?
Nein, der Schaubudenbagger wurde letztendlich gefunden von Hans-Joachim Müller-Vondey und von Werner Butsche, zwei Legenden der Schaubud, beides Redakteure.
Ah, okay.
Und die haben dann angefangen eben in 60, 70 mühevollen Stunden ohne Pause Andere haben den Schweiß abgetupft oder für Achselfrisch gesorgt. Haben dann eben diese Legende kreiert. Und die war während mehrerer Funkausstellungen, jedes Jahr aufs Neue, war die dann tatsächlich eine Spezialität, die du in der Todeszelle im Schweizer Hof sozusagen unter der Hand serviert bekamst. Du musstest vorher allerdings beweisen, dass du gesund bist und einen Attest möglichst, genau.
Fieber messen.
So genau. Ja. Also es ist ein bisschen Vorläufer von Corona, so ein bisschen.
Ja. Gut, dann Gruß an die Welt, weil die hat geschrieben, dass der Ex-Ehemann von Gitte der Urheber dieses Zauberwerks der Alkoholkunst sein soll.
Ja.
Und jetzt habe ich doch noch eine Frage zum Schweizer Hof, zur Todeszelle des Schweizer Hofs. Hat mich stutzig gemacht, dieser Artikel, denn mir war gar nicht bewusst, dass das muss ja sowas gewesen sein wie das Chelsea Hotel von Berlin. Da muss ja nur der Glamour abgestiegen sein, oder?
Also nee, von Tommy Gottschalk, der gerade anfing groß zu werden, bis hin zu, wir wohnten, das war ein ZDF-ARD-Hotel sozusagen.
Damals, als es nur ZDF und ARD gab.
Genau, nein, nee, warte mal, ich rede jetzt von 77, 78, da gab es schon, da gab es ja.
Was gab es denn da noch?
Ja, die Hauptkunst.
DDR-Fernsehen, ja, gut.
Genau, ja. Und die Drittprogramme gab es ja schon.
Ja gut, die gehören ja auch zur ARD.
Ja, trotzdem. Ja.
Also öffentlich-rechtlicher Absturz.
So kann man das sagen, ja, genau.
Damals hat man noch was bekommen für seine Gebühren, ne?
Ja, also, ja. Und es waren Zeiten, die ich nicht missen müsste. Weil wenn du so Situationen erlebst, dass wir morgens um 3 unterm Tisch saßen, alle fröhlich schunkelten, wir sind schon wieder beim Saufen, wie kommt das denn? Und dann plötzlich einer rief, Werner, dein Intendant ist da. Und das war Werner Butsch, der mit uns unter dem Tresen saß. Und es kam rein, der damalige Intendant des NDR, auch breit wie die Natter. Und dann, wie gesagt, der ganze Laden, Werner, dein Intendant ist da. Und der Intendant, der Gültige, der Aktive, setzte sich zu uns im Schneidersitz und soff mit. Oh Gott, waren das Zeiten.
Du musst dich nicht wundern, dass wir immer wieder beim Alkohol landen.
Nein.
Denn deshalb habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen.
Ja.
Um Mut zu machen und über Dinge zu reden, weißt du, wo der Kopf und das Herz von voll ist, da schwappt der Mund von
Muskel
über.
Muskel und Hirn.
Muskel und Hirn. Und wenn wir schon nicht mehr können, wie wir wollen, dann wollen wir uns wenigstens drüber unterhalten. Du hattest mich gebeten, im Rahmen des Schaubudenbaggers.
Dr. Hans-Walter Berg.
Gut, dass du es sagst, weil ich kam nicht mehr auf den Namen, dich nach Dr. Hans-Walter Berg zu fragen. Das tue ich hiermit. Dr. Hans-Walter Berg.
Damit sind wir auch durch. Nicht für alle Zeit mit dem Thema Alkohol, weil so lange ist uns beiden wahrscheinlich der alte Mann mehr, in diesem Fall ich als du. Er wird der Alkohol ab und zu mal freundlich, so nett, perlig.
Wir haben ja erwachsene Hörer, die wissen ja, dass das krank macht.
Genau, ja, guck mich an. Und kranker kann es gar nicht sein, es ist so herrlich, ich liebe es. Hans-Walter Berg war Korrespondent der ARD und saß irgendwo im indischen Raum, ich weiß nicht, Kalkutta, ich glaube Delhi irgendwie, hatte große, große Erfolgsromane geschrieben, war, glaube ich, einer der langjährigsten, immer wieder neue Verträge wurden mit ihm geschlossen, wurde genannt der Tiger von Whisky pur wurde genannt. Weil er eben.
Also sagen wir mal so, kreativ wart ihr.
Donnerwetter. Ja. Und er saß mit uns im Bierbrunnen, Roten Baumchaussee, Ecke Hallerstraße, nach einer Schaubude. Ich hatte ihn interviewt zu einem neuen, seinem x-ten Buch und trank den Schaubudenbagger.
Mhm.
Und neben ihm saßen irgendwelche junge Damen, die plötzlich völlig empört aufsprangen und wirklich also Distanz zwischen sie selbst und den Whisky pur Dr. Berg brachten, weil er irgendwie etwas sehr Deutliches gesagt hat, was man einfach nicht sagt, so jungen Mädchen. Egal wie, es war so ein Riesenaufruhr und wir haben dann beschlossen, ihm ein Taxi zu rufen und haben ihn rausgebracht. Und jetzt sind wir raus aus dem Spiel, aber wir haben rekonstruiert, was in dem Taxi passierte.
Ja.
Er hat zu dem Taxifahrer gesagt, als wir ihn hinten quergelegt haben, wie Sperrgut, Park Rudel Bremen.
Oha.
Und dann fuhr der Taxifahrer los und schöne lange Tour und er hat hinten geschnarcht mit dir und stoppte vor dem Fünf-Sterne-Hotel Parkhotel Bremen und ich mache es jetzt kurz, cut a very long story short. Dr. Berg, aber Sie haben doch gestern ausgecheckt, Sie wohnen doch schon wieder in Hamburg.
Ach du Scheiße.
Da wohnte er im Jahreszeit in Hamburg, aber hat er das nicht mehr auf die Reihe bekommen.
Ach du Scheiße.
Parkhotel Bremen. Das war so nach dem dritten oder vierten Schaubudenbagger. Also einer der Opfer von Schaubudenbagger. Jetzt sind wir auch durch mit dem Thema. Ich finde schön.
Ihr hattet nicht eine gute Zeit mit dem Schaubudenbagger. Ich dachte, es wäre mehr so ein Hosenöffner, aber in dem Fall Portemonnaieöffner, der arme Mann.
Nein,
ist er dann zurückgefahren? Wahrscheinlich, ja.
Es war eine kurzzeitige Lähmung aller wichtigen Gliedmaßen.
Wir probieren das trotzdem aus. Mhm. Aber jetzt, wo ich die genaue Zusammensetzung habe, einmal muss man das gemacht haben.
Ja, unbedingt.
Wir haben noch was nachzureichen. Und zwar Geschichten von Karl-Heinz Rummenigge. Der hatte Geburtstag und war deshalb auch in der einen oder anderen Sendung zu Gast. Und ich hatte das nur kurz erwähnt, aber du hattest direkt Herzklopfen und hast gesagt, ja, den kenne ich. So, und
Herzklopfen weniger.
Nee?
Nee.
Er hat übrigens, wie Jesus auch, das ist vorbestraft, ne?
Ja, wegen seiner Uhr, ne?
Ja, ja, er hat zwei kleine Uhren versucht, am Zoll vorbeizuschmuggeln.
So eine Art 25 oder 30.000 Euro wert, glaube ich, ne? Also
200.000 musst du ja auf jeden Fall Strafe zahlen. Also das passieren. Ist für Jesus ist das Peanuts, der muss 510.000 Euro.
Aber für Kalle, glaube ich, auch.
Ja, ne? Jo. Wahrscheinlich schon. So, großer Fußballer, erzähl, du hast ihn getroffen, wahrscheinlich in der Schaubude.
Nein, aber komisch, pass auf jetzt, komischerweise beim Trinken. Und zwar im Pony auf Sylt. Eine der wenigen Male, wo ich im Sommer auf Sylt war, weil wir dort eine Schaubude machten. Sonst bin ich ja ein ausgewiesener Nicht-Sylt-Fan.
Ich auch.
Ich liebe Sylt im Winter.
So,
wenn die Nordsee, doch dann bei Spaziergängen, wenn die Nordsee brüllt und dir wird wieder mal klar, was für ein unbedeutendes Wesen du bist im Rahmen dieser großen Natur. Da bin ich dann nicht öfter, aber ein, zwei Mal muss ich dann ein Wochenende auf Sylt haben, wenn das Wetter richtig scheiße ist und dann eben spazieren gehen und anschließend irgendwo.
Reicht dir das nicht, dass die Leute da einfach schon richtig scheiße sind? Also deshalb fahre ich da nicht so gerne hin.
Ja, nee, natürlich gibt es da Arschlöcher, aber wahrscheinlich mehr als woanders, weil die eben dann doch so sehr mit ihrer Kohle jonglieren. Aber Kalle Rummenigge war mit mir zusammen Seite an Seite an der Bar im Pony. Und ich weiß nur, dass wir auch was Hochprozentiges getrunken haben. Und er war noch aktiver Bayern-Spieler. Er war zurück aus Italien gekommen. Und wie ich das richtig sehe, genau, kam aus Mailand zurück, hat, glaube ich, für Mailand gespielt.
Oh Gott, kann sein, ja.
In jedem Fall für einen italienischen Erstligaverein. Und hat dann natürlich ein, zwei Jahre in Bayern auslaufen lassen, sein Fußballleben. Und hat mir insofern so imponiert, weil er völlig frei von Allüren war. Rummenigge betrat das Pony und es ging das Raunen.
Ja.
Und die sind ja nur wirklich alle Promis dieser Welt, haben da mal reingeguckt. Und Kalle Rummenigge war für mich wirklich so eine kleine Lichtgestalt, weil der so unfassbar anfassbar war. Ne?
Ja.
Nicht Herr Rummenigge, sondern Hallo Kalle und so weiter. Und wir haben uns dann den ganzen Abend vernünftig unterhalten und das hat mir so imponiert, weil ich habe dann auch damit so ein bisschen angegeben, gestern Abend mit Rummenigge zusammen, das war eine Riesennummer. Der ist heute noch als Geschäftsmann und als Vorstandsvorsitzender vom FC Bayern, der besten Clubmannschaft der Welt, ist er noch eine Respektsperson. Aber damals so als Spieler hatte der eine Aura, die mir imponiert hat. Und es gibt wenige, ganz wenige, die mir aufgrund ihrer Aura imponiert hatten.
Ich weiß das. Aber ist auch Westfale, ne?
Die
lassen auch nicht so einen raushängen.
Da habt ihr was gemeinsam.
Ich bin kein Westfale.
Ich denke, du bist jetzt westfälisch geprägt.
Rheinländisch. Deshalb bin ich so gut drauf.
Immer. Du bist eine frohe Natur, stimmt hier,
ja,
richtig.
Ja.
Ja, Steffi, also hallo. Ja, ich verstehe ja. Du bist jetzt gerade todernst, aber du bist eine Rheinländerin.
Ja. Ja, fünf Tage im Jahr. Fünf Tage im Jahr bin ich Rheinländerin. Ansonsten bin ich schon sehr norddeutsch, schon sehr eingenordet. Und wir hatten noch eine Sache, die wir nachreichen wollten. Und das war Freddie Quinn. Er hat übrigens auch schon eine Bewährungsstrafe wegen Steuerhinterziehung. Sag mal, was ist denn da los? Aber du hast gesagt, der ist noch unterwegs. Ich bin mir sicher, ob er noch lebt.
Nein, natürlich lebt er noch, klar. Freddy müsste Ende 80 sein. Und
er hatte ja jetzt Geburtstag, 85 ist er.
Ah, 85, ja, siehst du ja.
Ja.
Ah, ja, okay. Und er hat sich völlig zurückgezogen aus dem Showgeschäft und hat, glaube ich, einer großen TV-Zeitung gegenüber sein Schlussinterview gegeben, hatten wir alle über den Kamm geschert und im Prinzip gesagt, alles Arschlöcher. Freddy war schwierig. Freddy war ein Weltstar, entdeckt ja übrigens mit Alkohol in der Washington Bar auf dem Kiez.
Habe ich auch gelesen. Von
Jürgen
gibt
Roland.
Es ja heute noch, die Washington
Bar. Ja, logisch, von Jürgen Roland und einigen anderen Leuten, Filmleuten. Und Freddy war insofern schwierig, weil ich weiß gar nicht, ob man das schwierig nennen kann. Ich sag dir mal ein Beispiel. Du sitzt mit ihm in einer großen Runde und plötzlich fixierte dich und sagte, Steffi, was Sie da reden, ist Quatsch. Das ist Blödsinn. Er trug das Herz auf der Zunge, aber mitunter hat er völlig daneben gepusht. Und wenn du dann sagtest, Herr Quinn, Sie haben Unrecht, dann wurde er laut, sehr laut und hat dann unter anderem einmal bei einer Schaubude, während der Probe, hat er vor Publikum, hat er einen seiner Musiker so zusammengefaltet. Also Freddy war, als wenn das Rotlicht anging, wie bei vielen Kollegen, war er ein Garant dafür, dass du eben tolle Unterhaltung bekamst, wenn du Schlagerfuzzi warst, mit seiner Junge, komm mal wieder und so weiter und so fort. Aber so privat war er, oha.
Unangenehm. Obwohl, vielen Dank, Freddy Quinn, Sie haben mir sehr viele schöne Abende bei meiner Oma und bei meinem Opa.
Siehst du, ja.
Mit Stars in der Manege und Maxi Mix auf dem Tisch.
Toll, ja.
Was wäre ich ohne, so wäre ich nicht da, wo ich heute bin.
Im Zirkus Krone auf dem Hochseil und der hat ja sich nie dubeln lassen und dem Junge kommt bald wieder. In einer gewissen Stimmung kann man da schon lull und lall werden, wenn man den Song hört.
War sehr konservativ, wenn ich das so richtig durchgeholt habe.
Ja,
ne? Das war jetzt nicht so.
Nein, das kannst du sagen.
Ja, kann man sagen.
Man kann es stehen lassen.
Du, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, weil letzte Woche haben wir so früh aufgezeichnet und dann warst du ja, du bist ja dekoriert jetzt mittlerweile.
Ja.
Und du warst bei Daniel Günther.
Genau.
Wie war es denn bei Daniel Günther?
Ach, es war toll.
Ja?
Ja, es war toll, weil einmal bin ich ja jetzt Träger der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und habe die Medaille bekommen und ein Schreiben von unserem Bundespräsidenten und das war eine tolle, feierliche, sehr fröhliche Verleihung und ja, nur habe ich sie und werde sie wahrscheinlich nie tragen, weil ich kann mir nicht vorstellen.
Zu welchem Anlass?
Doch, es gibt ja zu dem Orden auch noch eine ganz kleine, also so, sag mal, du bist Frau, du kannst es einen Millimeter, eine zwei Zentimeter.
Ein Button, ein Anstecker?
Ja, so ein
Aufkleber?
Nein, hallo.
Weiß ich nicht,
in
sag
den
es so.
Bundesrepublikanischen Farben, so ein kleines Samtkissen, aber Mini, dass du dir dann als Revier heften kannst.
So.
Und da wirst du bei anderen dann eben als einer der Medaillenträger erkannt.
Bist im Club.
Ja, genau. Ja, darf man nicht abwerten. Würde das Club, lass ich nicht stehen, weil.
Aber trifft man sich denn da noch regelmäßig?
Ja, das sind alles Leute, die verdammt normal Gutes getan haben und dazu stehe ich auch.
Na, aber gibt es da regelmäßige Treffen jetzt?
Das weiß ich nicht, glaube ich nicht.
Also wo sich die Veteranen...
Nein, das glaube ich nicht, nein. Und das ist schon ein bisschen hohn wie deine Stimme von Babokowski.
Nein.
Weil es ist einfach so eine Anerkennung dafür, dass du verdammt nochmal wirklich nicht schnackst, sondern was machst für Leute.
Ja, den Unterton habe ich jetzt wieder mitbekommen.
Ja,
aber Folgendes wollte ich dir nochmal sagen. Wir sind alle so stolz auf dich und das weißt du auch.
Du hast es gerade wieder gut gemacht.
Und das weißt du auch. Und wir wären alle gerne ein bisschen mehr wie du. Und damit schließe ich dieses Kapitel.
Du sollst nicht wieder anfangen. In jedem Fall darf ich dir noch kurz eine Geschichte erzählen. Daniel Günther hat gesagt, Herr von Tiedemann, wir haben zusammen ein Erlebnis gehabt. Und habe ich das schon erzählt? Nein.
Nein.
Und ich sagte, das müssen Sie, lieber Herr Ministerpräsident, müssen Sie bitte mal erzählen. Er sagte, ja, das war, ich war 21 und Sie waren 50, das wusste er noch. Und wir waren mit Gerhard Stoltenberg, der gerade auf dem Weg war, Finanzminister zu werden, in einer Großdisco in Eckernförde und haben versucht, ein Modell aufzubauen, Talk und Politik. Und Sie haben moderiert. Habe ich gesagt, ja, das stimmt, das weiß ich noch. Ja, sagt er, und ich war für Sie abgestellt. Ich sage, was haben Sie denn gemacht für mich? Da hat er gesagt, ich war nur abgestellt, um Sie mit Getränken zu versorgen. Da sind wir wieder, verstehst du? Du bist erschlossen.
Ja, und was denn hatte er zu tun?
Natürlich, er musste viel laufen, weil der junge Moderator aus Hamburg Durst hatte. Nächstes Thema kommt.
Der junge Moderator mit 50.
Ja, ja. Oh, stimmt ja auch, scheißegal. Na ja, komm.
50. Ja, komm. Ja. Genau, dann hast du, und dann haben wir gleich auch deine Reisen durch die Republik abgearbeitet. Du warst ja vorgestern gar nicht da, du hast ja auch so eine Zonenreise gemacht, wie ich. Wo warst du im
Osten? Ich war beim Mitteldeutschen Rundfunk in Erfurt und mache da immer einmal im Jahr, machen die einen Tag der Legenden. Also heute zum Beispiel sitzt Frank Elster da, morgen sitzt der Lippi da, Wolfgang Lippert, dann Werner Schneider, Radiopreisträger am Donnerstag. Heute ist ja Donnerstag, heute sitzt Werner da Und
im Radio.
Im Radio, genau. Die machen 3 Stunden. Das ist eigentlich deckungsgleich wie Ende 1903, was die musikalische Farbe angeht, mit einem richtig geilen Moderator. Und dann schnacken wir ohne Konzept 3 Stunden, also absolut wortlastig.
3 Stunden?
Ja, 3 Stunden lang nonstop. Und da wird also nicht Wert darauf gelegt, mal 3 Titel hintereinander, sondern Musik wieder labern, Musik ausblenden, labern. Macht ungeheuer viel Spaß und wurde auch gleichzeitig, pass auf, das habe ich ja von dir gelernt. Wir waren auf Facebook, da hatten die, glaube ich, 26.000 Zugriffe in diesen 3 Stunden. Dann waren wir bei Instagram, wir waren bei TikTok.
Wirklich?
Ja, ohne Flachs. Ja, es war so, weil es saß immer einer dabei, der immer zwischendurch sagte, das und das und das und das und das. Und wir waren, wie gesagt, 3 Stunden bei Facebook und hatten 3 Kameras im Studio. Und mitunter, wenn ein Titel lief, hast du vergessen, dass wir ja auch zu hören sind. Oh. Das war dann jedes zwei, dreimal machte der Marco Ramm dann... Wenn ich gerade irgendwas erzählen wollte, verstehst du?
Verstehe.
Über Alkohol oder so.
Ja, aber das würdest du ja nie machen.
Nein, ich bitte dich.
Na, rutscht der.
Es war richtig schön, wird toll.
Erfurt, ich habe mal ein Souvenir aus Erfurt bekommen und das war die Erfurter Puffbohne.
Hast du
Bist du in Kontakt getreten mit der Erfurter Puffbohne?
In Bordelle gehe ich nicht mehr.
Das ist so, als Plüschtür habe ich die bekommen, die Erfurter, Entschuldigung Christian, ich habe sie nicht mehr, ich habe sie noch gesucht. Die Erfurter Puffbohne, das muss einfach,
aber,
kann man nicht trennen, Erfurt und die Puffbohne.
Aber Puff ist doch auch so ein bisschen, oder meinst du nicht?
Also, das kann man essen, glaube ich. Aber, also das ist so Gerichte, da gibt es irgendwie so Grützwurst mit Puffbohne und so, aber bist du nicht in Kontakt getreten?
Lass uns besser.
Hätte ich dich vorbereiten sollen?
Ja,
unbedingt. Thema.
Ja, genau.
Ja, das tut mir leid.
Ja.
Ich war auch ein bisschen unterwegs, ich war aber nur in Münster und ich möchte mal eine Lanze für die Bahn brechen, weil am selben Wochenende der Kollege Karl Lauterbach twitterte, das ginge alles gar nicht, bei ihm waren mehrere Züge weggebrochen und er stand da dicht an dich. Ich stelle mir auch vor, mit Karl Lauterbach irgendwie so auf dem Gang sitzen, auf der Sporttasche. Ist ja egal. Bei mir war das wunderbar. Also das hat mir richtig gut gefallen. Ach, ich wollte dich noch was fragen, wo du gerade vom Tag der Legenden geredet hast. Wer ist denn dein Lieblingsmoderator?
Das ist schwer, Steffi.
Hast du keinen?
Das ist schwer. Ich höre sehr gerne Frank Elsner.
Mhm.
Sehr gerne. Schon zu seiner Zeit bei Luxemburg und Baden-Baden und ich höre Frank sehr gerne und ich komme an Thomas Gottschalk nicht vorbei. Mhm. Aber das sind so die beiden eigentlich, die ich toll finde, weil die mir auch was geben, weil die haben irgendwie auch was zum Anfassen und haben wirklich verdammt nochmal was geleistet und das ist schon dritten weiß ich gar nicht. Also Lieblingsmoderatoren, das glaube ich auch gefährlich, weil vielleicht kommst du irgendwann in die Verlegenheit zu kopieren oder so.
Ja, ich habe mich da eher so ein bisschen chronologisch dran abgearbeitet, wer mich immer so fasziniert hat. Also als mein erster Lieblingsmoderator war Anke Engelke im Ferienexpress.
Ja, auch geil.
Kam Anke nachher aber auch nochmal wieder, finde ich es immer noch gut. Dann hatte ich Mareike Amado im WWF-Club. Würde ich jetzt heute nicht mehr so unterschreiben. Dann Ingo Schmollbar-Ragazzi, davon möchte ich mich gerne trennen. Ich erwähne das hier der Chronologie und weil ich einfach ein ehrlicher Mensch bin, aber den finde ich heute richtig, na egal. Und Christine Westermann bei Zimmerfrei.
Ich habe festgestellt,
als ich mir das so überlegt habe, dass ich ja tatsächlich ein richtiger Frauenfan bin.
Ja, Christine ist auch ganz toll, ja genau.
Und ich finde auch, und da scheiden sich jetzt die Geister und wahrscheinlich brichst du gleich oder beißt ins Sofa, ich bin auch großer Fan von Jan Böhmermann. Ich finde ihn extrem unsouverän, wenn er in einer ungewohnten Situation ist. Aber ich finde ihn als Showmaster und als guten Denker finde ich ihn ziemlich gut. Und seine Streitbarkeit gefällt mir auch.
Du, warum sollte ich da gegen wollen?
Manchmal bist du doch so.
Ja, aber dieses
Mal. Dann sagst du so, Kiwi ist viel süßer, zum Beispiel.
Nein, ist ja gerade Vertrag verlängert worden von dir. Ne?
Ist es so?
Ja, Kiwi ist 55 auch schon, hätte ich dir gedacht. Und ZDF hat 2 Jahre
verlängert. Doch, hätte ich schon gedacht. Ja, aber egal, ja.
Oh, jetzt können die Weiber untereinander.
Ja. Doch. Ja, komm, ich hab schon die Lanze gebrochen für sehr viele Frauen an dieser Stelle.
Ja, Anke muss ich noch mal sagen, Anke Engelke, sensationell. Auch, könnte man auch so als hervorragenden Namen, bin ich bei dir.
Weißt du was, wir sind so lang, ich wollte noch ein bisschen über dich, worüber wollten wir noch reden, über die Puffbohne hatten wir bereits geredet, ich wollte noch erzählen, dass ich in Münster war, das war so langweilig da eigentlich, also
Warum fährst du denn jetzt?
Warum ich jetzt dauernd durch die Republik fahre?
Ja, warum fährst du nach? Du warst, wo warst du letzte Woche? Warst du in
Dessau?
In Dessau und dann in Münster. Das sind ja Spreizschritte.
Ja, kann ich dir sagen.
Das ist. Hast du da einen Trieb, dass du eben dahin getrieben wirst oder?
Nee, ich war verabredet. Und ich habe immer gedacht, Münster, das wäre so eine, weiß ich nicht, so eine Lehrerstadt irgendwie so. Und
Fahrradstadt ist so, ne?
Ja, und so, wo so, ne, gut, ja. So Korthosenträger rumlaufen. Und das Witzige ist, genau so ist es auch.
Ja.
Extrem korthosig.
Korthose
extrem langweilig. Das war ja. Was das Einzige, was der Münsteraner natürlich schwer zu schaffen macht, ist, dass am Wochenende dann immer die Leute aus dem Ruhrgebiet kommen.
Und Horror.
Mit großen Tüten. Und das ist so die Rache aus Recklinghausen. Das, aber ich gönne es ihnen. Das ist Stadtmarketing übrigens, der Subtitle von Münster ist Wissenschaft und Lebensart. Ich glaube, mehr muss man auch nicht wissen.
Nein.
Ich habe übrigens geguckt, was der Spruch von Quickborn ist.
Quickborn. Einfach
weißt
Quickborn,
du das?
Ja. Nein.
Den gibt es auch gar nicht.
Erzähl.
Nee, der Posten kann neu besetzt werden. Du kannst dir einen Spruch einfallen lassen für Quickborn. Gibt es nicht.
Aber was für ein Spruch? Du siehst mich jetzt komisch.
Ja, sowas bei Münster ist ja zum Beispiel Münster, Wissenschaft und Lebensart.
Ach so.
Oder zum Beispiel Hamm, habe ich auch mal geguckt.
Ja.
Der Brücke. Untertitel ist, genau, Elefantastisch. Da muss auch schon Trichter geraucht haben, um dir sowas einfallen zu lassen. Aber
ja,
so,
das stimmt,
und für Quickborn gibt es gar nicht. Pinneberg, persönlich ehrlich anders. Aber Quickborn ist noch offen.
Donnerwetter, ja, muss ich meinem Freund...
Hamburg, Tor zur Welt.
So. Ja, stimmt überhaupt, ja.
Was ist denn Quickborn?
Einmal und immer wieder. Ja, fällt mir gerade ein.
Werfen wir einfach mal
einmal
so einen
und immer wieder.
Stadtmarketing.
Ja,
Quickborn
einmal und immer wieder.
Wir wollten noch mal ganz kurz das Thema 30 Jahre Deutsche Einheit anreißen, weil wir müssen das ja, weil es ist ja diese Woche soweit.
Mhm.
So, obwohl ich das Thema, wie die feinen Leute sagen, glaube ich, redundant finde, weil ich finde, im Moment wird alles gesagt über 30 Jahre Deutsche Einheit, aber im Rahmen des...
Dieses Wort aus deinem Munde ist für mich immer so...
Steht mir aber ganz gut,
ja,
oder?
Ja, steht ja absolut.
Wie die feinen Leute.
Ja, ich bitte dich.
Und ich habe übrigens gelesen, dass die größten Promi-Pleiten, außer deine, glaube ich, durch falsche Investitionen in Ostimmobilien zustande
kommen. Wo ist da meine Pleite jetzt?
Weiß ich nicht, du warst doch auch mal pleite. Du hast einfach...
Ach so, natürlich, bitte dich.
Weggespielt
das
und weggetrunken.
Das gehört dazu, alles.
Ja, aber du hast ja jetzt nicht in Ostimmobilien investiert.
Nein, weniger, nein.
So wie
also mehr in Alkohol.
Ja, gut. Da gibt es wenigstens gute Geschichten. Wenn du wie Eva Herrmann oder so in irgendeine Bruchbude in Leipzig investiert hast, dann stehst du natürlich jetzt gut da. Eva Herrmann, Lippi, Heralin, Tanja Schumann, die waren so blanko. Und zwar nur, weil sie da investiert haben und dann festgestellt haben, ja, ist ja schön, dass ich da was gekauft habe, aber die Leute ziehen da weg und keiner zahlt mehr Miete.
Ja, ist heftig.
Und das ist eher ein dunkles Kapitel der deutschen Einheit. Aber ich habe auch noch jemanden gefunden, der dem was Gutes abgewinnen kann.
Ach.
Und zwar Karl-Heinz Schwensen.
Kalle!
Ich dachte, wir haben dazu alles gesagt, zu dem Thema 30 Jahre Deutsche Einheit. Aber Karl-Heinz Schwensen hat dazu noch nichts gesagt.
Unbedingt.
Du musst deine Erwartungen, wenn du jetzt denkst, er teilt jetzt ordentlich aus, ein bisschen runterschrauben. Denn Karl-Heinz Schwensen kann auch ganz anders.
Ich glaube, nach 30 Jahren kann man getrost von einer zusammengewachsenen deutschen Einheit sprechen. Alle Neugeborenen der letzten 30 Jahre im Osten der Republik kennen die DDR gar nicht. Jede Familie bildet sich aus zwei Parteien, die ersten 20 Jahre getrennte Wege gingen, bis sie sich gefunden haben und eine neue Familie gründeten. Das deutsche Volk ist wie eine große Familie. Da sind sich auch nicht alle grün, trotzdem gehören sie zur selben Familie. Man sollte also aufhören, nach dem Zusammenwachsen zu fragen.
Kalle for President.
Hallo.
Er hat natürlich absolut recht, dass man sich eine ganze Zeit lang aus den Augen verloren hat. Oder vielleicht, also große Teile kannten sich auch überhaupt nicht. Und da muss man sich erstmal wieder aneinander gewöhnen.
Sensationell. Also
eine Weile zumindest. Bis die eine Hälfte die ganze Kohle rausgeworfen hat und die andere Hälfte nicht mal den Müll runterbringt.
Donnerwetter. Also das wussten wir immer. Kalle ist nicht doof. Hallo.
Aber um dieses Gefühl der Harmonie auch direkt wieder ein bisschen... ich sag mal, auf den Boden der Realität zu bringen. Ich habe ihn auch noch gefragt, wo warst du denn zu der Zeit oder wie erinnerst du dich denn daran?
Als die Mauer fiel, war ich wie damals jeden Abend in meiner Disco Top Ten Club auf der Reeperbahn. Die unmittelbare Zeit danach nervte tierisch, weil alle aus dem Osten mit ihrem Trabi wild auf der Reeperbahn parkten, als wäre es ein IKEA-Kundenparkplatz. Ich erinnere noch, dass es damals von Zeitungen und Radiosendern Aufrufe gab, den DDR-Bürgern bei Vorzeigen ihres DDR-Ausweises freien Eintritt in die Diskos zu gewähren. Was ich natürlich kategorisch ablehnte. Denn weshalb sollte ich plötzlich fremde Leute bevorzugen und Personen, die seit Jahren meinen Club besuchen, weiterhin Eintritt zahlen lassen? Sowas kam für mich nicht in Frage.
So. Also Verliebtheit zweier deutscher Staaten, schön und gut, aber beim Geld hört's auf.
Ja, auch das passt zu Kalle. Du, ich komme eure Hand in der Sahne. Na und, Alter, drück einen Zehner ab, du kommst rein hier.
Scheiß Ostmark, kannst mal schön stecken lassen. Hi-yupai. Ja, Karl-Heinz Schwensen, vielen Dank für diesen konstruktiven Wortbeitrag, so der uns zu Diskussionen angeregt hat. Und falls ihr Karl-Heinz Schwensen mal persönlich kennenlernen wollt, in seinem Verlies ist immer Platz. Und da gibt es auch im Moment überhaupt, wenn euch mal was auf den Nägeln brennt, ein Problem, das nur ein Karl-Heinz Schwensen lösen kann. Wir sind offen für alles, schreibt uns an. Und wenn ihr gerade dabei seid im Internet, abhängt und denkt, was sollen wir jetzt machen? Ladet euch nicht irgendeinen Scheiß runter, sondern schreibt nochmal eine schöne Bewertung für unseren Podcast.
Sehr schön.
So wollte ich nochmal sagen.
Ne? Ja, sehr schön, ja.
Ach so, jetzt haben wir noch eine Sache und da müssen wir auch langsam mal Schluss machen. Und zwar.
Du bist so geil, du.
Was denn?
Oh, Steffi, du bist so geil, du. Was haben wir denn jetzt noch offen?
Wir haben jetzt noch offen, ja, was wirklich wichtig ist. Zum einen, die Bettelampel-Frage ist geklärt, Carlo.
Ich lehne es ab, wieder mich da aufzupustern. Es gibt die Bettelampel nicht. Es ist so geil. Ich höre jetzt
ich habe doch gerade schon wieder hier gestanden und da stand so eine Alte neben mir, die hat die ganze Zeit irgendwas auf ihrem Handy gemacht und die hat auch nicht gedrückt. Wäre ich nicht gekommen, wäre sie 10 Minuten zu spät zur angrenzenden Wirtschaftsfachoberschule gekommen. Gruß nochmal an dich. Dumme Nuss. So, und zwar, wir haben mehrere Rückmeldungen bekommen und du schuldest mir da mit 5 Kilo
Nein.
Haribo.
Na, nein.
Natürlich.
Katjes.
Und eine ja, ist Katjes. Egal. Haribo ist schwer in der Krise. Du hast den Spiegel gelesen, ja, ich habe den Spiegel natürlich. Gelesen. Also oh, bitte ja. Lass es Haribo oh, sein. Oh, wenn ja, es 5 Kilo, ja, ja, den ja, geht's ja. gar nicht gut. Ich habe also mehrfach von vielen Leuten eine Bestätigung meiner Beobachtung bekommen und eine Rückmeldung von unserer Hörerin Verena, die gesagt hat, es gibt auch noch die, die panisch immer auf die Ampel draufhauen, weil sie meinen, mit purer Muskelkraft könnten sie die Ampel dazu zwingen, auf grün zu springen. Die gibt es auch noch, die habe ich unter den Tisch fallen lassen. Vielen Dank dafür, Verena. Und ich finde, wenn du dich jetzt aus dieser Wettschuld rauswindest, ne? Das macht er. Vor laufenden Kameras.
Nein, weil das ist, die Bettelampel ist für mich, das ist so irrwitzig. Ich schenke dir 20 Kilo Katjes, aber nicht dafür, dass es eine Bettelampel gibt, sondern einfach, weil du vielleicht Verkatjes bist. Dann würde ich dann eine Verkatzigung würde ich
die Stimmung erinnert jetzt an das Fernsehduell der beiden Präsidentschaftskandidaten der USA. Er fällt mir ins Wort, er giftet mich an. Die ersten fangen unfassbar. das Wort Stress zu.
Also ich hätte Biden nie zugetraut, dass er eben quasi eine coole Socke war. Ne? Also ich habe weniges gesehen, bevor ich heute Morgen dann in die Großstadt fuhr.
Ja.
Wie war nochmal eben mein Spruch? Einmal und immer wieder, ne? Einmal und immer
Quickborn.
Wieder. Quickborn.
Ne? Ja. Einmal und immer wieder.
Ja, genau.
Wir würden es auch einsprechen.
Ja, einmal und immer wieder. Wieder. Als ich aus dieser einmaligen Stadt losfuhr, habe ich kurz vorher nochmal gesehen bei CNN und Biden unendlich beherrscht und
man weiß es aber nicht, ob er vielleicht auch einfach nur auf Medikamenten ist, oder gar nicht ja, mehr so schnell kann.
Gar nicht geraucht oder ja. keine Ahnung was. Und der sogenannte Präsident, eben rot im Gesicht wie sein Schlips auch, ne, und polterig und verlogen und ja, komm, lass es. Also ich.
Also einer schrieb, der eine hätte gewirkt wie 92 und der andere wie 42. Ist schon so ein bisschen das Problem, wobei Bernie Sanders, der ja sonst vielleicht eingesprungen wäre für Joe Biden, der ist ja schon 80. Ne? Also insofern ist er hier mit 78 ja noch ein richtiges Greenhorn. Das muss man sich mal überlegen. Da treten zwei weiße Männer an, die sind so alt, dass die Erstwähler in den USA, die jetzt zum ersten Mal wählen, als die geboren wurden, hatten die beiden schon eine dicke Prostata-OP hinter sich. Also so alt sind die. Ich finde das so krass. So, wie dem auch sei, wir haben beide den Spiegelartikel über Joe Biden gelesen und waren beide angefasst, oder?
Ja.
Ein Mensch, der grundgut scheint, aber vom Pech verfolgt, ein nachher auch alleinerziehender Familienvater. Besonders angefasst hat mich die Geschichte, dass er immer von seinem Heimatort mit der Bahn nach Washington gefahren ist und seine Sekretärin sogar mit ihm häufig zurück, damit sie noch mit ihm arbeiten konnte. Und er musste sich um die Kinder kümmern.
Er hat etwas, was ganz wenige haben. Er ist einfach ein anständiger Mensch. Er ist mit ein Charakter richtig, ja, wahrscheinlich, und damit ne? muss ich nicht mehr sagen, solche Leute wie Joe Biden, die einen Anstand haben, immer ihr Leben lang einen Anstand offenbart haben, Donnerwetter, Hut ab davon mir, toll, wunderbar.
Ja. Und dann ist er auch noch so loyal, er war ja der Stellvertreter von Barack Obama. Und Barack Obama hat anscheinend laut dieses Artikels immer schon geguckt, mein Gott, kann ich den irgendwie mal ersetzen? Wenn Joe Biden angefangen hat zu reden, hat er immer gedacht, er schießt mich, der hört nicht mehr auf, weil er wahrscheinlich auch so langweilig ist. Ich glaube, wenn Joe Biden anfängt zu reden, weil er so gut ist und so langsam und so besonnen, ja, genau. Ja, da knacken schon die ersten weg.
Ja, das glaube ich nicht.
Meinst du nicht, doch, nee, das hat bei Barack Obama scheint das so gewesen zu sein, dass er so ein. Na gut, wie das aber
also
so ist.
Also ich kann mir nur wünschen als Präsident, aber es ist alles offen, leider. Leider alles offen.
Er ist so ein bisschen wie ein Einhorn oder ein Glücksbär hier einfach. Muss man einfach lieb haben. Aber wenn es das Schicksal wieder so zuschlägt, wie das bei ihm in der Vergangenheit so war,
grauenvoll,
wird er jetzt wahrscheinlich Präsident, weil jetzt die USA zu übernehmen, ist auch die Arschkarte.
Absolut.
So.
Absolut, ja.
Nichtsdestotrotz, Team Biden. Wir sind Team Biden. Was waren wir noch? Wir waren Team Kohlehydrate. Und
I love you, baby. Team I love Rummenigge. You forever. I love you forever.
Du willst jetzt aufhören. So, wir haben ja auch noch Anschlusstermine.
Sowas. Ist ja nicht so, dass wir rumlungern.
Nee.
Sondern dass wir tatsächlich gefragt sind ohne Ende.
Und letzte Frage noch?
Doch noch eine.
Okay. Eine noch, das ist eine kurze. Nächste Woche fangen die Herbstferien in Hamburg an. Machst du Gisse auf eine
null.
Albanische
null.
Hochzeit?
Null. Null. Komm, absolut.
Mir
null.
Kannst du es doch
wir
sagen.
Wir wollten noch Spanien. Ja, natürlich.
Doch, das kannst du doch noch machen.
Null. Wir alle. Null. Hause. Zu Hause.
Ja, wie heißt der Song nochmal von deinem Freund, der dein YouTube-Link?
Ja, ganz. Oh Mann, du. Unbedingt gucken. Von Kirchberger war auf YouTube Holiday in Germany von Peter Kirchberger. Sensationell.
Das war dein Schlusswort.
Ciao, Perla.
Tschüss, Karl. We'll be right back.